Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Nur Golf hier auf meinsportradio.de. Malte Asmus begrüßt euch herzlich in der Sendung und wir schauen mal auf die Themen, die wir heute im Programm haben. Da ist natürlich zuallererst das WGC-Turnier in Mexiko zum ersten Mal in der Höhenluft von Mexico City ausgetragen. Mit Dustin Johnson am Ende der strahlende Sieger, die Nummer 1 der Weltrangliste, auch am Ende dieses großen Turniers, des ersten großen WGC-Turniers 2017 an der Spitze. Wir sprechen gleich drüber mit dem Kollegen Thomas Wischnewski und danach, da nehmen wir uns Regelfragen vor, denn der Golfsport, der soll regeltechnisch ab 2019 reformiert worden. Es soll alles einfacher, zeitgemäßer werden. Dazu haben sich die R&A und die USGA als oberste Regelhüter zusammengesetzt und einen neuen Regelkatalog ausgearbeitet. Wie die Sportler, die Profigolfer darauf reagieren und was generell so an Änderungen ins Haus steht, das besprechen wir heute auch hier in der Sendung bei Nur Golf auf meinsportradio.de. Und die European Tour und auch die LPGA Tour, die kommen auch nicht zu kurz. Also alles wieder rund um das Golfwochenende bei uns heute hier in der Sendung. Und ihr solltet auf jeden Fall dranbleiben und reinhören und mitmachen bei unserer Charity-Aktion in Zusammenarbeit mit Benedikt Hövedes. Anstoß, so heißt die Charity-Aktion, zu der wir euch herzlich einladen, mitzuwirken und Gutes zu tun. Und natürlich dabei auch was zu gewinnen. Hört mal rein.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Hallo, ich bin Benny Hövedes, Kapitän von Schalke 04. Gemeinsam mit anderen Sportlern und meinsportradio.de möchten wir euch bitten, zu helfen. Anstoß, die Charity-Aktion, bietet dir die Möglichkeit, etwas Gutes zu tun und mit etwas Glück einen der vielen Preise zu gewinnen. Ich stifte dafür mein getragenes Trikot von dem Spiel gegen PAOK Saloniki mit allen Unterschriften der Mannschaft. Wenn du mein Trikot oder einen der anderen zahlreichen Preise gewinnen möchtest, geh auf meinsportradio.de. Alle Erlöse gehen an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Kauf dir jetzt für nur 1 Euro dein Los. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
Und damit starten wir in die heutige Ausgabe von Nur Golf hier auf meinsportradio.de mit dem Blick zum World Golf Championship, zum ersten Mal in Mexiko ausgetragen. Das Turnier, was ja aus den USA rüber nach Mexiko verlagert wurde. Und dort hat sich Dustin Johnson am Ende als Sieger herauskristallisiert. Mit einem Score von minus 14 gewann er einen Schlag vor Tommy Fleetwood. Und den dritten Platz, den teilen sich Ross Fischer, John Rahm als Drittplatzierte und Thomas Peters, der wird Fünfter zusammen mit Justin Thomas und auf die weiteren Platzierungen gehen wir auch später noch ein. Gesagt sei noch, geteilter 23. Martin Keimer. Thomas, lass uns zunächst erstmal hören, was Dustin Johnson jetzt zu seinem Sieg sagte.
It means a lot, you know, obviously getting to number one is the first time I've been there, so, you know, my first week playing as number one, you know, there's obviously a little bit of extra pressure, a lot of, you know, limelight on me, and so to come out and win is, it means a lot, and I'm very proud of the way I played this week, and obviously getting this victory, it means a ton.
Er ist die Nummer eins, Thomas, und er hat wie eine Nummer eins gespielt, auch wenn es natürlich eine spannende Schlussrunde war.
Ja, die Nummer 1 der Welt ist er ja schon seit ein paar Wochen. Es war sein erster Auftritt, als er gerade gesagt, als Nummer 1. Und er ist wirklich seit Jahren ja konstant. Das war jetzt sein 4. WGC-Titel. Hat ja schon Major gewonnen, hat jetzt 14 Turniere gewonnen. Der 3. Spieler unter 30, der 14 Turniere oder mehr gewonnen hat, insgesamt im Golfsport. Und er war sehr, sehr überzeugend. Zwischendurch, so nach 9 Bahnen, hatte er 5 Schläge Vorsprung. Und da dachte ich schon, okay, komm, kannst heute früh ins Bett gehen. Das wird heute langweilig. Und dann machte er Dinge, die nicht so schön waren. Er hat in der 12 und 13 hat er sich einen Bogey gefangen. An der 15 hat er das wieder korrigieren können. Und John Rahm, der Spanier, zog quasi zwischenzeitlich ganz kurz an ihm vorbei. Da kam noch ein bisschen Spannung auf. Aber Dustin Johnson, und das muss man einfach sagen, ist, wenn sein Putter einigermaßen gut funktioniert, ist er einfach unschlagbar. Mhm. Weil der trifft, ist unglaublich lang. Der trifft viele Fairways, erstaunlicherweise, bei seiner Länge. Hat natürlich dann immer den Vorteil, dass er die Schläge ins Grün sind. Kurze Wedges, kurze Eisen. Wenn dann der Putter noch funktioniert, dann wird es sehr, sehr schwierig, ihn zu stoppen. Und das ist etwas, er hat ja diese Pause gehabt vor ein paar Jahren, diese Zwangspause. Und dann kam aus dieser Pause wieder und war besser denn je. es ist schon sehr beeindruckend, vor allem auch, wie cool er spielt. Er guckt aufs Leaderboard, sieht, okay, ich bin hinten, kein Problem, ich bin entspannt, ich mache das entspannt weiter, während der junge John Rahm, für den war das das erste World-Cup-Championship-Turnier, mhm, so ein bisschen an der 16, 17 den Boden unter den Füßen verlor. Aber Dustin Johnson, sehr, sehr eindrucksvoll.
Vierter Sieg bei einem WGC-Turnier für Dustin Johnson. Damit ist er in der ewigen Rangliste auf Platz 2 hinter Tiger Woods. Aber der hat noch ein paar vor ihm. Der hat nämlich 18 insgesamt von diesen Turnieren gewonnen. Wir hören mal rein, was Dustin Johnson über seine letzten Bahnen gesagt hat. Denn da wurde es ja noch mal ein bisschen eng.
Obviously, I didn't really hit, you know, I didn't really do anything wrong on 12 and 13 to make the bogeys. You know, just hit good putts, just didn't go in the hole. And then, on 13, I three putted 12. And then 13, I hit a really good shot right at the flag. The wind kind of knocked it out of the air and it caught the bunker there in the front, and which is really tough up and down from that far away. Obviously, I knew standing on 14, John made birdie. I could see he made birdie in front of us. So I knew I was tied, and I knew I was gonna have to play really well coming down the stretch to if I wanted to win. And made a great up and down on 15 for birdie. I saw he made birdie there, and then 16, tough flag back there, and made a great two putt there from the front of the green. And then 17, I thought I hit him a leather, and it went in the back fringe. But probably the best shot I hit all week was on 18. I thought I hit a good tee ball, and it just turned over a little bit. The wind was a little off the right, hitting the left bunker there, and I was kind of standing out of the bunker. Had 127, which out here we were playing like a 115 shot, and which is kind of a chippy sand wedge out of the sand traps. Not the best place to be, but that was the best shot I hit all week, though, was that second shot on 18.
Also da, wo es drauf ankam, da war er dann einfach da und hat die Chance und die Gunst der Stunde genutzt, um sich diesen Sieg zu holen. John Rahm, der hat auch zu seinen letzten Löchern was gesagt.
I was trying to just hit the shots I needed to hit, right? Off the tee on 16, I hit a good tee shot with a 5-iron, and I think I got a little bit unfortunate with the bounce. I kicked pretty hard left. I wasn't aware that it was that dry. I had been hitting it past the bunkers almost every day, so I didn't know, and kind of got blocked out by the trees. And that shot, having to hit a draw to that pin, it's almost impossible. And once I was in that lower bowl, also hard to make a two putt, right? So it's I actually hit a good putt. I think I misread it or wobbled right a little bit. Maybe a combination of both. And then 17, same thing. I was just, trying to hit a good shot, trying to get a good draw going to that back edge, hopefully trying to hit a pin high. And I kind of quit a little bit on the shot, cut it high on the face. It just didn't go anywhere. And I put myself with a really, really hard putt that, I don't practice any of those anymore, having to putt it over the French. Actually, the French didn't grab it as much as I thought it would. And then the next putt, you don't make all those 10-footers every single day. I made a lot of them today, but that one just didn't go in. Sometimes you're going to make some bogeys on those greens, and unfortunately for me, it happened at the end.
John Rahm also insgesamt zufrieden, aber eben mit den Fehlern an der 16 und an der 17, wo es dann am Ende eben nur ein Bogey war. Und damit war das Eagle an der 11 und auch die beiden Birdies an der 14 und 15 dann zunichte gemacht. Thomas, da ist dann auch irgendwo wahrscheinlich auch ein bisschen die fehlende Erfahrung.
Ja, aber was er auch sagte, ist auch ganz richtig. Er hat wie die ersten 14, 15 Bahnen fast jeden Putt geblockt. Also alles so aus 3-4 Metern waren schon sehr, sehr beeindruckend. Lange Putts gelocht an der 11, das erste Eagle war jetzt kein geschenkter Putt. Er wirkte sehr, sehr sicher, er wirkte sehr, sehr konzentriert, sehr, sehr fokussiert und hatte den Vorteil, er lief hinterher, er hatte nichts zu verlieren. Und auf einmal an der 15 merkte er, ich liege in Führung. Und dann kann man in der Tat drüber reden, ob das jetzt irgendwie die fehlende Erfahrung ist. Er hat gesagt, 16, 17 hat er zwei schlechte Bahnen, ein bisschen unglücklich gehabt, an der 16 hat Unglück gehabt. Der zweite Schlag war wirklich nicht schlecht. Er war ein bisschen kurz, er springt aber statt nach vorne, nach links weg und dadurch hat er einen langen, langen Putt, so eine riesen Welle hoch und den lässt er ein bisschen kurz. Ja, das ist halt, kommt eins zum anderen. Am 17 hat er sich dann auch extrem geärgert, das fand ich ein bisschen komisch, schmiss seinen Putter weg. Das sollte er sich nur abgewöhnen, ja. Aber er ist 22 und ich meine, jetzt ist er irgendwann, er kam, glaube ich, vom Platz 38 in der Weltrangliste, er wird jetzt springen irgendwann in die 20er rein. Er ist ja auch Desiree's großer, einer der Top-3-Picks dieses Jahr gewesen. Mhm. Er war letztes Jahr schon, kam auf die Tour ohne Tourkarte, hat relativ schnell sehr gut überzeugt. Da ist eine Menge Potenzial und ich glaube, das ist, muss man ihm nachsehen. Geteilter dritter Platz ist jetzt nicht so schlecht. Wenn du ihn vorher gefragt hättest, vor der Finalrunde, hätte er wahrscheinlich gesagt, ja, ich versuche zu gewinnen. Aber er kam vom fünften Platz, hat zwei Plätze gut gemacht, im Gegensatz zu anderen Spielern, die auch noch Boden verloren haben. Und von daher ist schon sehr beeindruckend, was er spielt. Ich muss sagen, also hat Desiree guten Pick gemacht. Das ist
definitiv.
Da ist eine Menge Zukunft und auch diese Selbstkritik. Ich würde mir wünschen, dass er ein bisschen entspannter ist auf der Bahn. Das ist das, was Dustin Johnson ja unglaublich ausschreibt mit seinem Bruder zusammen. Der ist also in seiner Tasche. Die beiden sind irgendwie Die wirken immer so, als ging es gar nichts an, als wenn die auf einer Proberunde und würden sich unterhalten und würden ein bisschen, oder auf einer Runde würden spielen, ein bisschen Spaß zusammen haben. Während John Rahm so ein bisschen gelitten hat, der übrigens mit Phil Mickelson zusammen gespielt hat und Lee Westwood hat eine 7 übergespielt an dem Tag. Das kann auch vielleicht auch ein bisschen daran gelegen haben, dass der Platz, und da müssen wir glaube ich darüber sprechen, nicht ganz einfach war. Das klingt immer so, ja, 14 unter, eine 68, eine 70, eine 68 zu spielen. Das war auf dem Platz nicht so einfach, weil der Platz ist, Mexico City ist in Höhenluft, die Bälle fliegen ungefähr 15% weiter, als sie sonst tun. McIlroy hat irgendwie 400 Yards, paar 4 fast gedrived. Dustin Johnson hatte, glaube ich, am Freitag 315 Yards mit dem Eisen das Grün getroffen, mit dem Eisen, also 280 Meter mit dem Eisen hingeschlagen. Das ist schon ein beeindruckender Platz gewesen, in der Sinne von, da mussten die Spieler ganz schön umdenken. Es war jetzt nicht so super lang, aber war eine Challenge für alle. Und den Umgang damit muss man mal lernen. Es war das erste Mal in Mexiko, das erste Mal bis 2013, wenn sie dieses Turnier austragen in Mexiko. Die Begeisterung war übrigens auch riesig, also mexikanisch vom Allerfeinsten, wie man fast vom Fußball kennt. Mhm. Das ist dann auch für den jungen Spieler nicht ganz einfach wegzustecken. Das ist jetzt kein Dorfturnier, es ist halt das Turnier, also gibt ja diese 4 Majors und dann gibt es diese World Cup Championship Turniere. 48 der 50 besten Spieler der Welt spielen. Kein Cut. Du bist irgendwie quasi im Fokus den ganzen Tag. Da musst du als 22-Jähriger erstmal reinkommen.
Das ist natürlich was, worauf man sich einstellen muss. Über den Platz müssen wir noch sprechen. Dustin Johnson, der hat auch was dazu gesagt.
Yeah, I mean, well, even the first time I played the course, I liked it. I hit 2 iron on a lot of holes, 2, 3 and 4 irons off a lot of tees here. But, you know, the ball here goes so far. The key here is hitting it in the fairway. You know, it doesn't really matter what you have in, because just, you know, as long as you have less than 200 yards, you still have a short iron in your hand. So, you know, that's the key is, and you got to be in the right side of the fairway too. You know, there's a lot of dog legs, and if you hit it, you know, too far or on the, if you're in the left side or right side of the fairway, sometimes you're kind of blocked out. So, you know, it's all about placement, and then obviously being in altitude, it's really about controlling your ball, because these greens are very difficult, and you know, you don't want to leave yourself downhill putts all day.
Also Fairways treffen, einer der absoluten Schlüssel für diesen Platz. Wer die Fairways auf den ersten beiden Runden ganz gut getroffen hat, das war Phil Mickelson. Auf der dritten Runde hat er zwar eine 68 gespielt, war aber mit der Art und Weise, wie er gespielt hat, nicht zufrieden, weil er eben nur 4 von diesen Fairways getroffen hat. Der hat es dann aber gut gerettet an diesem Samstag.
Ja, am Samstag hat er die 68 gespielt. Das ist halt das, was, wenn man sich Dustin Johnson anguckt, das Fairway-Treffen, seine Kernaussage. Er sagt, Hauptsache trifft das Fairway, weil links und rechts wird schwierig. Hat trotzdem nur, in Anführungszeichen, 59% über die Woche Driving Accuracy, das heißt quasi getroffene Fairways, hat daraus aber 67% getroffene Greens, oder 20% Greens in Regulation über die Woche gemacht. Mhm. Und bei Phil Mickelson ist es halt so gewesen, der ist halt, und das wissen wir bei Phil, das lieben wir ja auch, er ist halt immer einer von denen, die gerne ein bisschen gamble, und Phil Mickelson hat genau 50% nur getroffen der Fairways. 50% ist natürlich für Phil Mickelson viel zu wenig, hat auch daraus nur 56% Greens in Regulation, war aber auch 33, also gut 30 Meter knapp länger als Dustin Johnson vom Tee. Hm. Und es zeigt die Strategie, wie wichtig dieser Platz ist zu spielen, war von der Strategie her. Mickelson hat ganz oft gedrived, hat ganz oft versucht, lange Bälle zu schlagen, seine Links-Rechts-Kurven, seine Rechts-Links-Kurven, wie er es gerade braucht, das kann er ja wie kaum ein anderer, und hat da zu viele Fairways verfehlt, während Dustin Johnson wirklich beim Standortabschlag 480 Yards, 460 Yards und hat ein Eisen in der Hand. Weil er weiß, ich hau das Eisen 260, 280, 290 Yards, hab dann noch 170, das ist 170 Yards, ist irgendwie runtergebrochen, 15% weniger, bist du bei 150 Metern, das ist für den 9er Eisen. So, der ist von der Herangehensweise anders vorgegangen als für Mickelson und hat das auch cleverer gespielt, wenn du mich fragst. Also strategisch einfach besser gespielt, wobei man eigentlich beim für Mickelson denken müsste, der ist doch derjenige, der aufgrund seiner Erfahrung, aufgrund seines Alters das anders angehen muss. Aber da kann man sehen, wie man an so einen Platz rangeht und wie man versucht, diese Längen auszunutzen. Und er hat halt einfach zu viel gebolzt. Also das ist etwas, wo er sich, glaube ich, keinen Gefallen getan hat. Ein gutes Beispiel ist auch Rory McIlroy, der genau wie für Mickelson geteilt, der Siebter wurde mit 10 unter. Der hat ähnlich weit geschlagen wie für Mickelson, hat ähnlich schlecht die Fairways getroffen, also 56 oder 55% nur über die Woche, hat daraus aber wiederum dann relativ hohe Greens in Regulation gehabt. Und beim Rory war ja nach der langen Pause jetzt, er war ja verletzt, nachdem er in der Desert war, in Katar war, hat er ja ausgesetzt, hat man gemerkt, das Putting fehlt ihm. Er hat also nur 0,6 Schläge gut gemacht pro Runde. Das sind halt im Vergleich zu John Rahm, der hat 1,3 Schläge gut gemacht aufs Feld pro Runde. Das sind dann am Ende die Schläge, die ihm fehlten. Rory hat einfach gut gegolft und hat keinen heißen Putter gehabt. Und Dustin Johnson hat das volle Paket gezeigt. John Rahm hat das volle Paket gezeigt bis auf die 16 und 17. Und das ist bei so einem Teilnehmerfeld, da musst du 4 Tage lang wirklich Highscore-Performance-Golf spielen. Und Mickelson ist einfach, ich weiß nicht, was ihn treibt. Er wirkt einfach auch zu unruhig, er wirkt einfach auch zu aggressiv. Ich glaube, der will das erzwingen und ist nicht geduldig genug, wenn Dustin Johnson da wirklich, wie gesagt, zieh den Hut, da rausgeht. Der wirkt fast schon stoisch. Der wirkt fast schon so ein bisschen wie Jason Duffner. Interessiert ihn alles gerade gar nicht. Also der zeigt kaum Reaktion. Weder über gute Schläge noch über schlechte Schläge. Er hat irgendwie den letzten Putt, den er machte, auf der 18, er hat einen 2-Putt gehabt, er hätte gereicht, so aus 7 Metern und spielt den Ball tot an Stock. Wirklich so tot an Stock und nimmt den Ball, was ich ziemlich cool fand, nimmt den Ball, anstatt ihn reinzumachen, nochmal hoch, weil er nicht, er wollte den letzten Ball machen, aber diese stoische Ruhe dazu war echt beeindruckend. Und das ist halt das, was du im Golf brauchst. Du brauchst halt eine gute Strategie, du brauchst halt irgendwie auch natürlich das ganze Paket, das haben die meisten von den Jungs, die sind wirklich gut, aber du brauchst auch gerade auf den schwierigen und sehr, sehr, sehr anspruchsvollen Grüns, die sehr, sehr schnell waren, sehr tricky waren, brauchst du auch einen heißen Putter. Ja. Und das ging halt sowohl bei Mickelson als auch bei McIlroy nur bedingt.
Und die Ruhe, die du ansprachst, die hatte zum Beispiel Justin Thomas nicht. Der hatte einen tollen Schlag am Wochenende, also hatte mehrere tolle Schläge, aber dieses Hole-in-One vom Samstag, das war natürlich etwas, was ganz besonders war, was auch die Fans vor Ort in Mexiko dann zu Jubelstürmen den Jubelstürmen entlockt hat, genauso wie der mexikanische Kommentator, der ging da fast ab wie beim Fußball, aber
ja, das heißt fast, der war ja Fußballer. Oh, Hole in One! Das war bestimmt nur 30 Sekunden lang.
Aber Justin Thomas hatte auch einen Schlag, mit dem er überhaupt nicht zufrieden war, und da flog der Schläger.
Ja, das ist halt genau die Jugend. Er ging als Führender raus auf den Platz und hat gesagt, okay, komm, ich will dieses Ding gewinnen. Hat eine hohe Erwartungshaltung, hat er das Jahr auch gerockt, ist die Nummer 2 im FedEx Cup. Und spielt eigentlich einen unglaublich guten Ball und hat dann irgendwie, spielt einer 7, einem Paar 3, das ist jetzt auch nicht so lang, 235 Yards, klingt jetzt tierisch lang, ist aber, wie gesagt, rechnet 15% runter, sind nur noch 200 Yards, also 180 Meter, das ist für die ein 7er, vielleicht ein 6er Eisen, dann haut den Ball in den Teich. Und hat schon angefangen, hat auf den ersten Bahnen schon 2 Bogies kassiert, 2 Birdies kassiert, da ist dann irgendwie nicht so die Stimmung, und dann geht es bei ihm flöten, und dann hat er an der 15, hat er seinen Drive links weggeschlagen und hat er wie so einen Drive rausgehuckt. Der Ball landete zum Glück für ihn hinterm Zaun, aber das war kein Aus, sondern das war so eine Absperrung für die Kamera oder für was auch immer, durfte droppen und rettete das Paar. Aber da hat er den Driver so raushelikoptert und trifft das Publikum. Aber zum Glück ist er nur so hochgeflogen und landete quasi mit dem Kopf direkt vor den Zuschauern. Das hätte auch schief gehen können. Deswegen ist dieses Schlägerschmeißen ist einfach ein No-Go. Ein No-Go, No-Go, No-Go. Und wenn du Justin Thomas siehst, der Junge kann alles. Der ist echt der heißeste Spieler gewesen im Frühjahr. Und der Schlag war jetzt nicht wirklich schlimm. Der war ein bisschen links. Ja, der war nicht mal richtig rausgehuckt. Der war einfach nur komplett links, also links gehalten. Der wollte wahrscheinlich so eine Links-Rechts-Kurve spielen, blieb gerade. Um sich dann so zu ärgern, und die Zuschauer stehen wirklich in Mexiko, standen die wirklich ganz eng, das sind enge Abschläge, und dann den Driver wegzuschmeißen, sich auch sofort entschuldigt, aber wenn da jemanden trifft, das ist unverzeihlich. Also das macht man einfach nicht.
Und dieser Schlägerwurf wurde dann auch gleich bei Twitter analysiert. Rory McIlroy und Ricky Fowler, die haben nämlich den Schlag und die Schlaghaltung analysiert. Hast du die Tweets gesehen?
Nee, leider noch nicht.
Da musst du mal auf dem Golf-Channel gucken, die haben da nämlich einen Artikel draus gemacht. Da haben sie genau nämlich den Schlägerwinkel, den Abwurfwinkel und mit Hilfe von Strichen nachgezogen und gesagt, der war richtig plain.
Ja, gut, das war halt irgendwie, das ist halt so eine Geschichte, die ist halt, diese jungen Wilden, die wollen es halt einfach wissen. Die wollen halt einfach, Justin Thomas will dieses Ding da nicht, will da nicht Dritter werden, Fünfter werden, der will gewinnen. Und schmeißt seine Schläger hoch und wieder nochmal, wenn er ein bisschen flacher wirft, gibt's irgendwie massiv Verletzte. Und ich gucke mir gerade den Tweet an. Yes, I'm an emotional player. It's in my character and always has been was er? Achso, das ist immer gewesen. Ich habe also in Feiern. Sorry of those offended by my actions, ja. Sich hinterher zu entschuldigen ist immer schön. Wenn da jemanden quer den Schläger verpasst, wird schwierig. Und der Schläger fliegt also ähnlich wie der, also man sieht auch, jetzt sehe ich das Bild gerade, man sieht quasi den Beiflug und man sieht den Schlägerflug, der, also der Schläger schön parallel zur Ballebene. Practice makes perfect, schrieb Mickey Fowler. Und Justin Thomas lacht nur, ich hasse euch beide.
Und er hat noch gekontert, er hat nämlich einen Schlägerwurf von Rory McIlroy auf die gleiche Art analysiert und gesagt, ich habe bei den Besten gelernt.
Zumal Rory seinen Schläger wirklich mit Absicht irgendwie in den Teich geschmissen hat. Das sind die jungen Wilden, das ist aber auch das, was man ein Stück weit beim Golf sehen will, nur Rory macht das auf dem Fairway, steht irgendwie links ins Wasser, da ist kein Zuschauer und schmeißt ihn bewusst so ein schlechter Schlag, feuert ihn weg. Kann man drüber lachen am Ende, aber da kann ja auch eine Menge passieren. Und auch, was ich vorhin zu John Rahm sagte, das ist auch von der Symbolik her. Ja, Golf ist schon sehr, die sind sehr fokussiert. Das ist schon, wir wünschen uns immer mehr Emotionalität. Wir wünschen uns auch immer mehr Kernaussagen, was die Jungs ja tun. Die geben sich ja auch bei Twitter. Die hauen ja auch mal einen Spruch raus, sind sich für nichts zu schade. Und man könnte jetzt sagen, diese Schläger schmeißen ist eine Form von Emotion, was ja Justin Thomas sagt. Aber am Ende des Tages ist das etwas, was nicht geht. Man schmeißt keinen Schläger. Mhm. Weder bei den Profis noch bei den Amateuren. Ich hab am Anfang auch mit, nein, der Schläger kann da gar nichts für. Schläger ist so, der ist sowas wie unschuldig wie ein weißes Stück Blatt Papier. Mhm. Der kann nichts dafür. Und nochmal, die stehen da wirklich in 5er, 6er Reihen neben dir, die laufen nebenher, das ist super eng. Also bei aller Liebe nein. Und da kann man sich bei Dustin Johnson mal eine Scheibe von abschneiden. Der wirkt immer. Dem ist es total leid. Als er eine 18 den Ball, von dem er vorhin ja sprach, in den Bunker schlug, da hat er auch nicht gesagt, ich liege jetzt im Bunker, so Blödsinn. Nein. Konzentriere dich, bleib dran, nächster Schlag. Und wir alle wissen im Golf, wir haben alle schlechte Schläge. Wir haben alle, selbst die Pros haben Schläge, wo sie sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber da ist kein Grund, die Dinger rauszudreschen.
Bisschen mehr Ruhe hätte auch Martin Kaymer gut getan, zumindest am Moving Day, denn da ging es ja komplett für ihn in die falsche Richtung. Da hatte sein Turnier im Grunde eine bessere Platzierung als T23 weggeschmissen.
Ja, eine 75 ist es halt gewesen am dritten Tag mit zwei Doppelbogies und vielen unschönen Dingen. Was bei Kaymer auffällt die letzten Wochen, er schmeißt es oft, also er ist gut unterwegs und er schmeißt es oft am Samstag weg. Die anderen marschieren nach vorne, spielen irgendwie niedrige Runden, 67, 65, 66, 63 Jordan Speeds am Samstag. Und das spricht ja auch dafür, dass man das spielen kann. Und er kommt mit einer 75 um die Ecke. Er fällt alleine an einem Tag auf Jordan Speeds 12 Schläge. Am Ende des Turniers waren es nur 3, aber er verliert 12 Schläge an einem einzigen Tag. Und wenn du das am Samstag, wo sie alle attackieren, wenn das passiert, dann kommst du in eine relativ aussichtslose Situation. Und das ist natürlich super ärgerlich. Er hat sich insgesamt der 3 Double Bogies geleistet, hat aber auch eine 1 am Sonntag. Dann dachte ich, oh cool, er konnte direkt mit dem Eagle an der 1 von außen eingechippt. Hat dann noch ein Birdie hinterher geschoben auf der 2. Dann sah das aus, das ging in die richtige Richtung. Aber dann kam leider nur noch ein Bogie an der 7 und ein Birdie an der 10. Das ist dann am Ende des Tages so wenig gewesen. Ja, der Samstag bei Martin. Aber auch er hat's eigentlich drin. Er hat eigentlich das Zeug dafür. Und ich bleibe aber dabei, wenn die Turniere 10, 12, 14, 16 wenn du das spielen musst, um das zu gewinnen, das ist einfach nicht sein Spiel. Das ist einfach, ich weiß nicht warum. Es ist einfach vielleicht seine Übervorsicht. Er hat versucht, was Justin Johnson sagte, viele Fairways zu treffen. Hat er getan. 75%. Er hat 63 oder knapp 64% Green in Regulation, hat auch gut geputtet, aber er hat 270 Yards nur Driving Distance gehabt, das heißt, er hat relativ viele lange Schläge ins Grün und hat dann allzu oft die Bälle in die Bunker gehauen und hat dadurch Schläge verloren oder hat auch nicht richtig auf den richtigen Positionen im Grün gelegen. Und nochmal, die Grüns waren sehr tricky, die waren sehr schnell, die waren auch sehr onduliert, da kannst du irgendwie man sollte vorsichtig sein, ein sehr, sehr schmaler Grad. Und ich glaube, die Balance von Dustin Johnson ist genau die richtige. Mickelson und McIlroy zu viel riskiert, Kaymer vielleicht einen Tick zu wenig und Dustin Johnson saß genau in der Mitte und hat genau den richtigen Drive gefunden, hat genau das richtige Gefühl dafür gefunden und hat das Beste draus gemacht. Weil man darf ja nicht vergessen, für die Jungs ist es alle das erste Mal, dass sie, oder für die meisten war es das erste Mal, dass sie diesen Platz gespielt haben. Die hatten nur 2, 3 Proberunden und Dustin Johnson hat es auch gesagt, ich habe mich sofort wohlgefühlt, ich habe sofort gemerkt, okay, hier sind viele Doglegs, ich weiß, was ich hier machen muss, und ist geduldig geblieben und hat nicht die Driver rausgeholt, genau wie Keimer übrigens, hat kaum gedrived, hat sehr, sehr vorsichtig gespielt, aber zu wenig PS auf die Straße zu bringen, ist auch nicht richtig. Du musst halt, wie bei jeder Sportart, ein gesundes Mittelmaß aus Zurückhaltung und aus Mut haben. Und Keimer hat am Samstag leider auch echt ein bisschen Pech gehabt, hat auch die Grüns nicht gut getroffen, hat dann auch es nicht zusammenhalten können. Und das ist ein bisschen schade. Aber das kommt vor, und ich meine, 23. Platz bei so einem Teilnehmerfeld ist jetzt auch nicht schlecht. Auch für ihn ist das ja wieder ein kleiner Sprung in der Welt, dann ist so nach oben. Er kam ja aus dem, war glaube ich 48 davor, er wird ein bisschen nach vorne springen. Mühsam nährt sich das Eichhörnchen. Und wer weiß, vielleicht ist er ja zum Masters-Topfit.
Da drücken wir natürlich die Daumen, Masters, und den Weg dahin werden wir natürlich verfolgen, hier auch bei Nur Golf auf meinsportradio.de. Und bei uns geht's jetzt gleich weiter mit den aktuellen Regelfragen, denn da hat sich ja einiges getan, beziehungsweise wird sich einiges tun. Die RNA und die USGA, die haben sich zusammengesetzt und über neue Regeln ab 2019 beratschlagt, was da genau hintersteckt, was besprochen wurde und wie vor allen Dingen auch die Spieler darauf reagieren, auf diese Vorschläge. Das hört ihr gleich hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de. Und die European Tour und die LPGA haben wir auch noch im Programm.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Das große Golfthema der letzten Woche, fernab vom aktuellen Turniergeschehen, war die Bekanntgabe der weitreichenden Veränderungen der Golfregeln ab 2019, die die RNA und die USGA als oberste Regelinstanzen angekündigt haben. Die Golfregeln sollen dadurch leichter verstanden und angewendet werden können, konsequenter, einfacher und fairer werden und zudem die traditionellen Prinzipien des Spiels mehr betonen. So heißt es im offiziellen Schreiben des Deutschen Golfverbandes zu diesen Regeländerungen. Erwartungsgemäß stoßen diese Änderung natürlich nicht nur auf positives Feedback. Wir wollen mal das Ganze drumherum dieser Regeländerung mal ein bisschen aufdröseln. Hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de. Bei uns ist unsere Kollegin Desiree Wolf, mit der ich in der Sportshow schon so ganz grob mal drauf eingegangen bin. Desiree, was sind so im Groben jetzt auch hier dargestellt die Änderungen, die USGA und RNA sich überlegt haben?
Also die größte Änderung, also ist sowieso das ganze Vorhaben an sich, also das ist halt seit Jahrzehnten natürlich der größte Eingriff in das Golfregelwerk. Und man sieht es allein an dem Vorhaben, dass die Zahl der Golfregeln von 34 auf 24 reduziert werden soll. Das heißt, Thema Vereinfachung ist ganz an vorderster Front, hat damit zu tun, dass man den Golfsport besser verständlich machen will, ja, klar, und vor allen Dingen eben auch weniger abschreckend machen möchte. Das ist mein Eindruck, weil es natürlich viele Leute gibt, die mit dem Golfregelwerk oder auch mit einzelnen Regeln und Unterregeln konfrontiert werden und dann irgendwie sich fragen, verstehe ich nicht, ist mir zu kompliziert, und dann hast du die schon mal verloren. Und jetzt geht es im Prinzip hauptsächlich darum, das Spiel schneller zu machen. Es gibt deutlich weniger Strafschläge, das klingt jetzt erstmal komisch, ist aber ja tatsächlich so, dass es sehr viele komplizierte Detailregelungen bisher gab, wo tatsächlich Strafschläge dann gegeben werden mussten, was aber auch immer ein riesengroßes Regelkunde-Bohai dann war. Und du hast also eine Vereinfachung bei Strafschlägen, du hast ein bisschen eine Vereinfachung auch bei Geschehnissen auf dem Platz. Bei Strafschlägen fällt mir ein Beispiel ein, was wirklich schon passiert ist und natürlich schon oft passiert ist, aber es gab zum Beispiel im Masters 2003 mal die Situation, dass Jeff Maggert aus einem Fairway-Bunker geschlagen hat und der Golfball am Rand des Bunkers hängen geblieben ist und tatsächlich auf ihn selbst zurück wieder. Also er hat ihn dann an die Brust bekommen und sich selbst damit quasi verletzt und hat dafür freundlicherweise auch noch zwei Strafschläge bekommen, weil das halt im alten Regelwerk so ist. Du darfst dich nicht anschießen, Caddy, Bags und so weiter. Und man hat versucht, diese ganzen Schwierigkeiten ein bisschen rauszunehmen. Also ich würde es, wenn ich es in einem Satz formulieren müsste, was mir ja bekanntermaßen schwerfällt, würde ich sagen, alles, was so nach gesundem Menschenverstand eigentlich auch was ist, wo du nicht wirklich was dafür kannst, wird jetzt auch nicht mehr bestraft. Ist ein bisschen pauschalisiert, aber es geht so in die Richtung.
Kann man ganz gut auf den Punkt bringen, wenn man sich zum Beispiel auch diesen Vorfall bei den US Open im letzten Jahr nochmal vor Augen führt, wo Dustin Johnson angeblich die Bewegung des Balles auf dem Grün verursacht haben soll, obwohl er ihn gar nicht berührt hat. Das gab ja auch große Komplikationen und große Irritationen und bis nach der Runde dann auch noch Diskussion. Das ist in Zukunft auch ein Vorfall, wo gesagt wird, bewegt sich der Ball, soll er künftig straflos zurückgelegt werden, wenn man ihn selber überhaupt nicht berührt hat. Also das wird einfacher gemacht. Da gab es ja auch dann noch bei den US Open der Damen im letzten Jahr einen Vorfall mit Anna Nordqvist, die beim Ausholen im Bunker den Sand minimal touchiert hat. Und das, dieser Vorfall war nur mit der Superzeitlupe im Fernsehen in HD-Qualität wirklich zweifelsfrei aufzudröseln. Auch da wurden zwei Strafschläge dann am Ende ausgesprochen. Die Schwedin verlor damals das Stechen bei den US Open und das ist das, was du eben auch sagtest, versehentliche Bodenberührung in Hindernissen. Das ist auch so ein Punkt, der dann mittlerweile dann, wenn die Regeln greifen, ab 2019 dann nicht mehr bestraft werden sollen. Also wie beurteilst du das selber? Macht das Sinn?
Also das meiste von dem, was ich gelesen habe, macht großen Sinn. Ich finde das Vorhaben an sich auch gut und nötig und absolut anzustreben. Noch dazu, weil ich es vom Ablauf her natürlich auch sinnvoll finde, dass jetzt eine halbjährliche Testphase eingeläutet ist, wo dann ja jeder quasi kommentieren kann, wo die Pros natürlich befragt werden, wo du Kommentare dazu abgeben kannst, wie du die einzelnen Regeländerungen findest. Also theoretisch können ja Teile dieser Regeländerungen auch abgelehnt werden. Und du kannst so jetzt wirklich so ein bisschen diesen Common Sense eigentlich eruieren und hast jetzt erstmal was angestoßen. Das meiste davon finde ich tatsächlich wirklich also absolut so 1:1 übernehmbar. Es gab Details, an denen sich die Professionals bisher gestoßen haben, weil das natürlich die einzigen Reaktionen sind, die wir jetzt übers Netz und über Recherche natürlich haben können. Die Reaktionen im Golfclub sind bei mir momentan nicht abfragbar, weil bei uns ist es noch zu kalt. Aber es gibt einzelne Reaktionen von Professionals, die überwiegend positiv eigentlich reagiert haben. Also die Mehrzahl der Golf-Professionals war sehr einverstanden mit dem Ansinnen. Aber es gibt Details, auf die die Pros etwas empfindlich reagiert haben. Speziell diese Sache mit dem Sandberühren im Bunker ist was, wo natürlich welche Bedenken hatten, dass man das quasi zu seinem Vorteil ausnutzen kann. Also ich bin mir sicher, dass diese Berührung des Sandes im Bunker noch diskutiert werden wird. Vielleicht auch diskutiert werden muss, wie das dann im Einzelnen gehandhabt wird. Das ist so eine Sache. Und bei den Damen zum Beispiel gab es eine sehr heftige Reaktion von Brittany Lincecum, die sich furchtbar darüber aufgeregt hat, dass, was tatsächlich noch mehr auf der LPGA-Tour praktiziert wird als anderswo auf den Herrentouren, wenn die Spielerin sich praktisch ausrichtet, der Caddy immer noch dahinter steht und sozusagen die Linie mitliest und nochmal korrigierend eingreift. Und das wäre jetzt in Zukunft auch verboten. Und da war sie sauer. Das ist aber ehrlich gesagt auch was, wo du auch sagen kannst, Mädels, also ist so total abhängig machen vom Caddy, dass du wirklich jeden Schlag nochmal von ihm dann irgendwie 30 Mal abchecken lässt, sollte eigentlich auch nicht sein. Ihr könnt auch ein bisschen selber mal eine Puttlinie lesen. Der kann ja immer noch helfen. Also insofern, das habe ich zur Kenntnis genommen, aber finde ich übertrieben von dem Widerstand her. Und generell, also eigentlich der sich am krassesten, finde ich, geäußert hat, war Graham DeLeff, der Kanadier, der gleich mal gesagt hat, ja, das sind ja sowieso die Jungs da, die bei der USGA sitzen, die keine Ahnung von den Golfregeln haben, das hat man 2016 gesehen. Der spielt natürlich auf dieses Dustin Johnson Ereignis auch an und der hat dann aufgebracht, was ein paar andere, unter anderem auch Daniel Berger, unterstützt haben. Ja, Moment mal, dann machen wir aber lieber zwei verschiedene Versionen und machen praktisch ein Golf-Regelbuch und ein vereinfachtes Amateur-Regelbuch. Das wiederum halte ich für schwierig, steht jetzt aber natürlich auch zur Diskussion.
Wird natürlich auch diskutiert, sind mehrere Profis, die sich dafür letztlich auch aussprechen würden, weil die sagen, wir machen ja eigentlich einen ganz anderen Sport als die Amateure. Die spielen aus Spaß. Wir spielen auch, um unsere Familien zu ernähren. Das hat Graham DeLeff mit anderen Worten auch gesagt. Es gibt Entscheidungen, die unsere Familien beeinflussen. So hat er es in der deutschen Übersetzung genau gesagt. Das war auch die Kritik.
Ja, aber das ist schon so ein bisschen over, oder? Also, ja. Ich weiß nicht, das habe ich jetzt so ein bisschen als Drama Queen empfunden. Vielleicht liegt es an der Formulierung.
Kann natürlich sein, aber er hat natürlich irgendwo recht, weil es sind natürlich andere Voraussetzungen, nach denen ein Profi dann spielt. Und wenn er da dann auch, ja, weil du es eben auch sagtest, dass diese Berührung zum Beispiel im Bunker dann sich ja auch Vorteile bringen kann, dass andere dann wieder darum auch Nachteile befürchten.
Deswegen ist es ja auch gut und sinnvoll, dass das jetzt erstmal längere Zeit diskutiert wird. Wie gesagt, bei dieser Berührung fand im Bunker Regel erwarte ich auch die größten Kontroversen. Und da kann man sich ja auch noch annähern. Aber grundsätzlich, also wie gesagt, wir haben jetzt, ich habe gar nicht gezählt, wie viele Einzelregeländerungen es sind. Es sind sehr viele Unterpunkte, die zum Teil auch einfach ersatzlos wegfallen. Ist das Gros der beschlossenen, was heißt beschlossen, der vorgeschlagenen Sachen, das ist ja ein Vorschlag jetzt erstmal noch, ist schon sehr vernünftig und es ist, glaube ich, dann einfach wichtig, dass über die Streitpunkte, die tatsächlich auch nachvollziehbar sind, dann sich entsprechend, aber eben auch sinnbringend auseinandergesetzt wird. Und ehrlich gesagt, von den meisten Spielern habe ich jetzt wirklich sehr positives Feedback mitbekommen. Also allen voran natürlich Tiger Woods, der gesagt hat, lots of thought and hard work to modernize our rules, great work to benefit the game. Also das war komplett jetzt quasi Promo-Tweet für die USGA. und die Annika Sörenstam, unsere schwedische Golflegende im Damenbereich, hat geschrieben, we are high-fiving today. So nach dem Motto, endlich. Tom Watson sagt, I applaud the USGA for the common sense changes. Er spricht von diesem Common Sense, den ich auch sagen würde. Es ist so ein bisschen mehr gesunder Menschenverstand. Und was mich schon tatsächlich immer wieder, auch im Amateurbereich, das ist ja, ich bin ja nur selbst im Amateurbereich unterwegs, und wir kommentieren ja nur sonst den Rest. Aber was du dann schon manchmal denkst, da stehst mit deinem Regelbuch und verzweifelt irgendwie guckst, wie du jetzt bestraft wirst, weil du irgendwas gemacht hast, was definitiv keine Absicht war und auch niemandem schadet. Also gerade diese Nummer, wenn man sich selbst anschießt sozusagen durch ein Entgegenkommen des Balles und dann zwei Strafschläge auch noch kriegt, obwohl das wahrscheinlich auch noch echt richtig wehgetan hat. Das ist halt für mich echt, da sage ich halt, meine Güte, ist doch wurscht. Dann ist es so, es ist eh schon dumm, du verlierst doch eh schon den Schlag. Also bist ja, das ist ja eine doppelte und dreifache Bestrafung gewesen bisher zum Teil. Das sind zwar Einzelfälle, aber die finde ich jetzt nicht so wahnsinnig maßgebend. Was interessant ist, ist die Diskussion, wie ich finde, über Verwendung von Entfernungsmessern. Da sind die Professionals alle nicht besonders begeistert. Also, dass du auch auf der Professional Tour Entfernungsmessergeräte verwenden darfst, wie es im Amateurbereich bei erlaubten Plätzen bisher schon der Fall ist. Da war die Begeisterung tatsächlich nicht so groß.
Nee, da wurde eben auch gesagt, warum haben wir dann eigentlich überhaupt noch einen Caddy? Und letztlich ist es ja auch irgendwie konterkariert, das ist ja auch die Regel, die du vorhin schon dann zitiert hattest, wonach der Caddy bei der Puttlinie nicht mehr so viel unterstützen und eingreifen soll. Und dann nimmt man ein Entfernungsmesser. Ist jetzt eine andere Art des Schlags, aber trotzdem im Grunde auch ein Hilfsmittel, was ja auch dem Golfsport jetzt auch so ein bisschen an Spannung nimmt, wenn man dann mit technischen Hilfsmitteln dann Sachen genau und auch die Schlägerwahl letztlich davon abhängig macht?
Sehe ich nicht so. Also es ist ein Thema, was mir persönlich eher egal wäre, was ich aber sehe, dass das wahrscheinlich möglicherweise abgeschmettert wird. Also das könnte ich mir vorstellen, dass im Profibereich diese Entfernungsmesser tatsächlich nicht zum Einsatz kommen. Ganz ehrlich, wenn du da stehst, egal an welchem Punkt des Platzes, du hast dein Birdie-Book und das Birdie-Book bei einem Professional sieht nicht so aus wie bei uns, wenn wir auf einem dritten Platz sind und eins kaufen und dann ist da so ein bisschen Bildchen drauf und drei Entfernungen. Die wissen an jedem Ort des Platzes ganz genau, wo sie sind. Das ist eine Zeitfrage natürlich. Das hat Brent Snedeker übrigens auch angesprochen. Er hat auch gesagt, naja, wenn das Ganze beschleunigt, dass man praktisch nicht aus dem Birdie-Book erstmal die Entfernungen mühsam rausrechnen muss, was aber, Entschuldigung, jeder Caddy kann und auch jeder Professional theoretisch alleine kann. Das ist mehr oder weniger einfach eine Aufwandsfrage und eine Zeitfrage. Ich glaube nicht, dass das maßgeblich ist, also dass quasi Professionals Schläge schlecht machen, weil sie die Entfernung nicht richtig geschätzt haben, sondern da sind ganz andere Sachen maßgeblich, dass du zu viel Adrenalin hast und zu sehr drauf hast und so weiter und so weiter. Also ich glaube, diese Entfernungsmessgeschichte ist tatsächlich nicht maßgebend. Also ich glaube nicht, dass das jemandem weiterhilft und dass deswegen ein Caddy überflüssig wird, weil der Caddy wird trotzdem noch, auch wenn die jetzt beide, entweder haben sie es früher aus dem Birdiebook oder jetzt mit dem Entfernungsmesser, dass es jetzt 82 Meter bis zum Grün sind, dann ist immer noch die Frage, wie greife ich das Grün jetzt an, mache ich hier nach hinten und mit Backspin oder lasse ich hinten drauf rollen und so weiter. Es gibt ja noch immer noch so viele individuelle Entscheidungen vor einem Golfschlag und vor einer Lösung eines Problems, wie spiele ich das Loch, dass du den Caddy immer noch genügend brauchst. Also da würde ich sagen, also das wäre für mich eher so eine Außenwirkungssache, so ein bisschen, wie soll ich sagen, es ist halt cooler, wenn du es ohne machst bei den Professionals.
Wäre so, als wenn man in der Formel, wäre so ein bisschen, als wenn man in der Formel 1 mit Automatik fährt.
Ja, so, also ich kann verstehen, wenn die sagen, hey, wir brauchen das nicht, das ist doof. Dann, aber ich meine, das ist zum Beispiel auch, also bei den Entfernungsmessern kannst du ja auch ganz klar sagen, bei professionellen Turnieren verboten und bei Amateuren erlaubt, wenn es der Platz erlaubt, fertig aus. Also du kannst diese Dinge jetzt ja alle, das kann man alles modifizieren, da kann man aufeinander zugehen und kann da noch eine die Anwendung ein bisschen schärfen und ein bisschen besser machen. Mhm. Aber grundsätzlich, also es sind viele auch junge Spieler, die sagen, also Zach Blair zum Beispiel sagt, love these new rule changes. Hopefully they are accepted. They make everything less confusing, should help a lot. Mhm. Justin Thomas sagt ein bisschen differenzierter natürlich, agree with this, some rules good, others not crazy about, also er ist bei manchen jetzt nicht total begeistert. Er sagt halt, fixing spike marks will be abused, da spielt er darauf an, dass auf dem Grün in Zukunft eben nicht nur deine Pitchmarke rausgemacht werden darf, sondern ganz theoretisch auch Fußabdrücke auch von anderen, also spike marks rausmachen. Und er sieht da halt ein bisschen voraus, dass das dann auch wiederum missbraucht werden kann. Und das ist jetzt, glaube ich, auch der Kern. Auch Grounding Club in Bunkers ist auch sein angesprochener Problembereich. Das ist jetzt genau das, worüber man sich auseinandersetzen muss. Inwiefern ist das quasi missbrauchsanfällig jetzt? Mhm. Wo kann man da sich Vorteile irgendwie beschaffen? Und wo ist es ganz klar so, dass wenn, also jetzt gerade zum Beispiel die Regel, dass man keine zwei Strafschläge bekommt, wenn man sich selber anschießt, also eh wirklich nur einmal alle 20 Jahre passiert, das bringt keinem einen Vorteil. Also das macht ja eh keiner freiwillig. Also man muss, glaube ich, ganz klar differenzieren, was birgt die Möglichkeit, dass man dann Dinge ausnutzt zu seinem eigenen Vorteil und was ist dann eh für alle so und vereinfachend und bringt einfach nur den Sport ein bisschen schneller und besser voran.
Auf jeden Fall sind die Golfregeln mittlerweile viel zu kompliziert geworden. Es gibt 34 Regeln, aber eigentlich sind das nur Kapitel in diesem Regelbuch, denn es gibt noch zig Unterpunkte und es gibt vor allen Dingen auch ein Buch, das 500 Seiten stark ist, Decisions on the Rules of Golf, eine Sammlung von Präzedenzfällen im Golfsport, und wenn man die alle im Auge hat und vor allen Dingen alle im Blick hat und alle kennt, dann hat man erst so richtig das ganze Regelwerk durchstiegen. Wer es überhaupt nicht durchstiegen hat, nach eigener Aussage, ist auch Dustin Johnson. Der hat nämlich gesagt, einige Regeln sind einfach kompliziert. Ich bin jetzt zwar 10 Jahre schon auf der Tour, muss dennoch in einigen Situationen immer erst einen Offiziellen kommen lassen, weil es einfach zu kompliziert ist. Das soll damit ausgeschlossen werden, das soll alles vereinfacht werden. Was mir ganz gut gefällt, diese Serie, und das vielleicht als abschließende Geschichte, über die wir noch sprechen müssen, ist, dass das Zeitspiel ein bisschen unterbunden wird, dass jeder Spieler nur noch 40 Sekunden Zeit haben soll, ehe er dann einen Schlag macht. Das ist ein bisschen wie im Tennis, dass das Ganze dann ein bisschen beschleunigt wird und dass nach einem verlorenen Ball auch nur noch 3 Minuten gesucht werden darf.
Ja, das sind zum Beispiel Unterpunkte, die meiner Ansicht nach nicht diskutiert werden müssen, weil also du musst dir auch als Amateur vorstellen, 5 Minuten einen Ball zu suchen ist eine richtig lange Zeit. Ja. Das brauchst du einfach nicht. Also das ist absolut, und dass natürlich das Spieltempo mal erhöht werden muss, da ist bestimmt wieder diese Entfernungsmesser-Idee auch mit im Spiel möglicherweise, weil man dann natürlich sagen kann, hey, okay, also jetzt bitte. Das muss ja nicht unbedingt dann mit den Entfernungsmessern korreliert werden, aber dass das Spiel schneller gemacht werden muss, das ist einfach ein Problem. Die European Tour geht ja deutlich mehr an, wie ich finde. Keith Keller ist ja auch jemand, also der Chef der European Tour, der ganz, ganz klar sagt, hey, Freunde, hier mal vorwärts. Auf der amerikanischen Tour kannst du immer noch wirklich relativ lang spielen. Wer mir zum Beispiel wahnsinnig leid getan hat, das hat jetzt damit nicht zwingend was zu tun, aber es war Rory McIlroy am Samstag bei dem WGC, der da quasi drunter gelitten hat, wie ich finde, dass Phil Mickelson ja ungefähr jeden Ball in jeden Busch gehauen hat, der da irgendwie vom Abschlag aus erreichbar war. Und da habe ich mir auch nur gedacht, der arme Kerl, wie lange der rumsteht. Das war jetzt natürlich verursacht durch einen Mitspieler, der einfach auch viel Pech hatte und einfach einen schlechten Tag hatte. Aber generell ist es so, dass du ja auch wenn der Vorderflight dann ewig langsam ist. Du stehst. Das kann für die Pros eigentlich nur gut sein, wenn wirklich ganz klar ist, das Spieltempo ist hochzuhalten. Und das wiederum ist eine Etiketteregel, die ganz fundamental im Golfsport ist und die sozusagen eigentlich im Gebrauch am meisten verletzt wird, finde ich.
Also die Regelfrage, das wird noch eifrig diskutiert werden. Bis August kann man ja noch seine Meinung abgeben. Ab 1.1.2018 wird das Ganze dann auch in textliche Form gegossen. Da wird es in vernünftiger, aktueller Sprache dann umgesetzt und wird dann in einen Regeltext gegossen. Und ab 2019 werden dann die Regeln, auf die man sich dann verständigt hat, dann in den Golfsport-Eingang halten. Wir werden sicherlich nicht das letzte Mal hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de über dieses Thema gesprochen haben. Desiree, vielen Dank, aber wir gucken gleich noch auf die European Tour und auf die LPGA Tour.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Wir kommen hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de jetzt zur European Tour und wir schauen auf die Schwane Open. In Pretoria wurde sie ausgetragen, in Südafrika sind wir also und am Ende gewann dort ein Lokalmatador. Dean Burmeister, der hat sich den Titel dort geholt. Mit minus 18 drei Schläge lag er dann am Ende vor dem Finnen Mikko Korhonen und dem Spanier Jorge Campillo. Vierter wurde Peter Julein und fünfter Alexander Björk aus Schweden. Desiree, und auch die Deutschen, die haben sich ganz gut geschlagen, nach anfänglichen Problemen.
Ja, wir hatten ja in der Sportshow so ein bisschen eher drum gebankt, ob die überhaupt den Cut schaffen. Vielleicht nicht zwingend bei Maximilian Kiefer, der hatte sich noch halbwegs vernünftig platziert nach der zweiten Runde. Hat er auch eine 66 in der zweiten Runde gespielt, eine tolle Runde. Aber beim Dritthammer und Alexander Knappe, da war es so ein bisschen knappe. aber beide haben es ins Wochenende geschafft. Alle drei haben sehr, sehr gute Samstagsrunden gespielt. Also 69, 66, 68, ist alles wunderbar. Und am Sonntag hat sich dann so ein Tick aufgefächert, weil Maximilian Kiefer natürlich mit einer 69 sich wirklich nochmal 8 Plätze verbessern konnte auf den geteilten 18. Rang. Beim Dritthammer mit einer 70 auch fast so weit nach oben gekommen auf dem geteilten 22. und Alexander Knappe zumindest mit einer 73, die jetzt nicht so riesig war für den Sonntag, das war tatsächlich keine gute Schlussrunde, mit einer plus 2 an diesem Tag, hat sich dann verschlechtert auf Platz 45, auf den geteilten 45. aber alle drei eben in der Wertung und insofern ganz gut gelaufen, während eben Marcel 7, das war aber, da brauchst du nicht Golfexperte zu sein, um zu wissen, dass du mit plus 10 natürlich den Cut nicht schaffst nach dem Freitag. Also 78, 74 war einfach sehr, sehr weit weg vom Feld und Marcel 7 entsprechend nicht im Wochenende.
Maximilian Kiefer also geteilter 18., Bernd Ritthammer geteilter 22. und Alexander Knappe geteilter 45. am Ende bei diesem Turnier in Südafrika. Ich sagte es ja schon, Dean Burmeister, der Lokalmatador, hat am Ende gewonnen. Sein erster Sieg auf der European Tour bei seinem 40. Start auf der European Tour. Und das lässt ihm dann natürlich auch ein paar Punkte aufs Konto überweisen, die er dann nutzen kann, um im Race to Dubai sich ordentlich ein Stück nach vorne zu arbeiten. Und auch in der Weltrangliste könnte er dann ja auch schon die Top 100 knacken. Da wird noch ausgezählt. Desiree Burmeister, einer, den wir jetzt vielleicht so als Namen nicht auf der Rechnung hatten, aber der letztlich auch davon profitiert hat, dass natürlich das Turnier jetzt auch nicht so mördermäßig gut besetzt war.
Ja, das schon, wobei die Konkurrenz natürlich dann auf diesem Level, nicht despektierlich gemeint, natürlich dann doch wieder groß ist. Es sind natürlich auch viele Südafrikaner vor Ort, die schon auch wissen, wie man Golfball schlägt. Bei Burmeister war es, wie ich finde, so ein bisschen absehbar, weil er jetzt in diesem Jahr wirklich gute Ergebnisse geliefert hat, eigentlich durchgehend. Also er war immer im Cut. Er hat angefangen mit einem geteilten 17. Platz, dann ein vierter Platz bei den BMW SA Open sozusagen. Da war ein alleiniger vierter Platz schon toll. Dann ein siebter Platz in Abu Dhabi, war auch schon, also wirklich aufsehenerregend. Dann zwei gute Platzierungen, unter anderem geteilter 11. bei der Joburg Open. Und insofern war jetzt dieser erste Sieg, der überfällig war, gar nicht so überraschend, wenn man so sein Jahr eigentlich betrachtet. Für ihn ganz wichtig, wie wir es ja so oft berichten, er hatte keine Spielberechtigung, keine volle, weil er nur 140. irgendwie war bei der Endabrechnung letztes Jahr. Und entsprechend ist es für ihn natürlich jetzt ganz wichtig, dass er jetzt die Tourkarte dadurch hat, das übliche Thema. Und Darüber hat er sich auch gefreut und ich habe ehrlich gesagt selten jemanden gesehen, der so emphatisch seinen Pokal abgepuzzelt hat wie er. Also er hat sich wohl wirklich sehr, 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 sehr über diesen Sieg gefreut. Noch dazu natürlich auf heimischem Grund. Das ist natürlich auch immer noch mal besonders toll. Ich nehme an, das weiß ich jetzt nicht, aber ich nehme an, dass da die Familie vor Ort war und entsprechend mit ihm gefeiert hat. Seine Frau und sein Kind waren auf jeden Fall mit dabei. Aber vielleicht eben auch noch mehr bekannte Verwandte, Hund, Katze, Maus, als wenn du jetzt natürlich irgendwo in Malaysia spielst als Südafrikaner. Insofern gönnen wir ihm den Sieg und tolle Leistung. Vor allen Dingen wirklich schön durchgespielter Schlusstag. Also kein Einbruch, sondern wirklich den Vorsprung gut ins Ziel gebracht. Also Chapeau.
Hut ab. Ja, vor allen Dingen, wenn es bei einem Turnier mit dem Turniersieg bei ihm klappen sollte, dann musste es eigentlich auch die Schwane Open sein, denn jetzt war er zum vierten Mal in Folge innerhalb der Top 4. 2015 war er geteilter Dritter, geteilter Vierter war 2016 zum Beispiel und jetzt 2017 dann endlich gewonnen. Der dritte südafrikanische Sieg in Folge bei der Schwane Open, George Kutsia 2015 und Charles Schwartzel im letzten Jahr. Seine Vorgänger, also wie immer gutes Pflaster für die Südafrikaner, dieser South African Swing der European Tour, aber damit verlässt die European Tour ja auch Südafrika, geht in der nächsten Woche dann in andere Gefilde und da werden wir natürlich dann auch wieder drüber berichten hier bei Nurgolf auf meinsportradio.de und wir schauen jetzt noch nach Singapur zu den Damen, da hat sich nämlich die große Dame des Golfsports zurückgemeldet, Inbi Park, und was die geleistet hat und wie sie den Turniersieg dort eingefahren hat, das besprechen wir gleich hier bei uns in der Sendung.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Wir kommen zur LPGA Tour hier auf meinsportradio.de bei Nur Golf und wir schauen nach Singapur, HSBC Women's Champions. Das war das Turnier, was am Wochenende stattfand und dort hat sich Inbi Park wieder in Szene gesetzt, die so lange verletzt war im letzten Jahr und so wenig Erfolg im letzten Jahr hatte, auch obwohl sie in die Hall of Fame aufgenommen wurde, aber sportlich lief es im letzten Jahr gar nicht gut. Man hatte schon über Rücktritt spekuliert, aber jetzt hat sie sich zurückgemeldet, das Turnier in Singapur ja von hinten kommt, gewonnen, trotz eines eher schwachen Samstags, am Ende nochmal richtig aufgedreht mit Platzrekord am Sonntag, das ganze Geschehen gedreht, sich mit minus 19 an die Spitze gesetzt und Ariya Yutanugan auf Platz 2 verwiesen. Sungjung Park landete mit drei Schlägen Rückstand auf Inbi Park auf Platz 3 und den vierten Platz, den teilen sich Brooke Henderson, Hannah Yang und Michelle Hui. Desiree, Inbi Park ist zurück.
Ja, Punkt. Ja. Ausrufezeichen. Absatz. Also das ist eine Riesenleistung. Man spricht ja zum Beispiel jetzt auch bei Rory auf der PGA Tour jetzt bei dem WTC Turnier davon, dass es ja überraschend ist, wie gut er reinkommt und so. Ist es ja auch. Er war jetzt ja auch 6 Wochen weg. Inbi Park war deutlich länger weg und hatte ja immer diese Probleme mit ihrem Daumen und alles. Und also ich hatte ehrlich gesagt auch schon irgendwie so ein bisschen die Sorge, dass sie vielleicht gar nicht mehr richtig zurückkommt und vielleicht auch einfach sagt, hey, komm, lass es gut sein. Und ich hätte, muss ich gestehen, wirklich nicht damit gerechnet, dass sie dann hier aufschlägt und sich so unglaublich gut verkauft. Die hat diesen Schlusstag runtergespielt. Das war wirklich so eine Demonstration für all die jungen Spielerinnen, die nachkommen. Inbi Park ist auch nicht unglaublich alt, aber natürlich sehr, sehr viel erfahrener als viele Spielerinnen, die jetzt da hinter ihr platziert sind. Und die hat ein Birdie-Feuerwerk da rausgehauen zwischen der 5 und der 17. Das war unglaublich. Also wirklich in Serie. Nur an der 18, aber das konnte sie sich dann eben auch leisten, war dann noch ein Bogey, weil ich hätte fast gerne von einem bogeyfreien Sonntag berichtet, aber gut, das eine kann man sowas von verschmerzen. Und Inbi Park hat sich halt wirklich ganz, ganz cool, ganz souverän gezeigt. Also ich würde es einfach sagen, genau so wie es früher Trademark immer war. Und bin da jetzt sehr angetan davon, weil die natürlich jetzt dann nochmal das ganze Jugendvolk entsprechend aufmischt. Also da sind jetzt auf einmal Ariya Yutanugan gut knapp dahinter auf Platz 2, aber natürlich auch Hannah Yang, Brooke Henderson und auch Lydia Ko, auf die wir noch zu sprechen kommen, die haben da auf einmal gar nicht mehr so viel zu melden. Also sie haben sich einfach dahinter einordnen müssen und das, finde ich, heizt natürlich den Konkurrenzkampf an. Und dass Invy Park sich das so holt, war tatsächlich, wie du schon gesagt hast, nach dem Samstag gar nicht so unbedingt abzusehen. Weil nach dem Samstag hat eigentlich alles auf Michelle Wee geguckt, die da einfach Chancen hatte, seit langem mal wieder einen Turniersieg einzufahren. Und die es dann leider mit einem Sonntag ziemlich verbockt hat.
Ja, 72 am Sonntag gespielt, nachdem sie vorher mit 66, 69, 67 drei deutlich niedrigere Runden gespielt hatte. Michelle Wee, ja, aber trotzdem Platz 4 nach der letzten Saison, wo es ja doch nicht so gut lief, wo ja auch ständig über sie diskutiert wurde. Auch mal wieder ein Ausrufezeichen.
Ja, aber halt, wie gesagt, ein leichter Einbruch am Schlusstag. Ja. Michelle Wee hat... Es sorgt eigentlich immer für Aufsehen, mit irgendwas immer. An diesem Wochenende tatsächlich mit zwei Dingen. Und zwar das eine war tatsächlich, dass sie ihr Putting umgestellt hat. Sie hat ja diese, manche sagen Tischposition, also dieses wirklich 90 Grad Oberkörper abgewinkelte, hat sie ein bisschen aufgegeben, steht aufrechter beim Putten. Ich meine, sie ist ja bei ihr jetzt auch tatsächlich ein Punkt, dass sie einfach eine unglaublich große Spielerin ist und natürlich andere Hebel hat als jetzt kleinere Spielerinnen, aber trotzdem war das schon sehr, wie soll ich sagen, extravagant, was sie da immer hatte. Und das hat sie jetzt tatsächlich umgestellt und das war auch das, was in den ersten Turniertagen sehr, sehr gut funktioniert hat. Das hat sie dann am Sonntag leider irgendwie im Stich gelassen. Und also der Knackpunkt war eigentlich die 5. Da hat sie einen Double Bogey gespielt. Und das war eben kein Double Bogey mit irgendwelchen Strafschlägen oder so, sondern sie hat einfach nur am Loch vorbeigeputtet. So ein bisschen wie Rory in seinen früheren Zeiten, wo du sagst, das ist ein ganz klarer Einputt irgendwie und da macht er halt mindestens 3 draus. Und insofern hat das dann, glaube ich, letztendlich das Unheil eingeläutet bei ihr. Und zum anderen ist natürlich auch bemerkt worden, wenn wir schon bei Golfregeln sind, das wäre jetzt eine Etikette-Regel, sie hat definitiv nicht die Regeln des Damengolfes befolgt, was übrigens die meisten anderen Spielerinnen auf der PGA-Tour auch nicht ganz tun. Die Röckchen sind schon sehr, sehr kurz, dann würdest du in einigen Clubs hier in Deutschland zumindest vom Platz fliegen, wenn du da so auftauchen würdest. Aber bei Michelle Wee war es so, dass sie halt auch temperaturbedingt natürlich jetzt da in Südostasien tatsächlich mit so fast schon Tanktops gespielt hat. Also nichts mehr mit hier irgendwie Kragen und Poloshirt. Und entsprechend hat das also natürlich am Rande auch für Aufsehen gesorgt. Und man vermutet da jetzt auch so eine kleine Kleidungsrevolution auf der Damentour, weil, also wie gesagt, das sind ja eh, also ich meine, die Spielerinnen, die natürlich da auch diese Figürchen haben, wie auch eine Sandra Gaal, die haben natürlich wirklich, also da, das sind keine Röcke, die bis ans Knie reichen, so wie das früher eigentlich mal vorgeschrieben war. Und ob man dann bei wirklich sehr schwülen, heißen Temperaturen dann tatsächlich auf den Kragen verzichtet, der ja immerhin den Sinn hat, dass du dir eigentlich die Sonne aus dem Nacken hältst und weniger Sonnenbrand gefährdet bist, dann. Aber gut, da kann man natürlich sich schützen anderweitig. Aber Michelle Wee hat auf jeden Fall, also von der Optik her, auch wieder nicht durch den Putting Stroke, aber durch die Oberteile diesmal für Aufsehen gesorgt.
Also auch das ein Ausrufezeichen. Lydia Ko, geteilte 9. am Ende geworden. Die hatte man ja auch genau wieder wie in der letzten Woche mit dem Zweikampf gegen Aria Yutanugan erwartet. Lydia Ko aber auch am Sonntag sich dann auch um eine bessere Platzierung gebracht.
Ja, relativ unspektakulär, aber halt einfach nicht gut genug. Also sie hat ja 3 Tage wirklich sehr, sehr gut gespielt, 69, 68, 67 und dann eine 72 am Sonntag, also einfach eine Even-Paar-Runde. Damit kannst du nicht vorne angreifen, das reicht halt einfach nicht. Das war jetzt nicht furchtbar, sie hat ein Birdie gespielt, dann mal wieder ein Bogey, dann ein Bogey, dann ein Birdie, hat sich alles ausgeglichen. Aber damit kannst du natürlich nicht anstinken gegen Invy Park, die eine 64 spielt. Also insofern, da fehlt noch so ein bisschen... Ich würde immer noch sagen, an diesen 4 richtig gute Tage hintereinander durchkriegen. Und ja, da hat diesmal auch Aria Yutanugan natürlich sie distanziert. Also allein der Unterschied am Sonntag, das sind immerhin 6 Schläge. Und das sind halt auch dann genau die 6 Schläge, die dann in der Endabrechnung zwischen den beiden sind und die dann 7 Plätze Unterschied ausmachen. Besser gemacht haben es definitiv Brooke Henderson und auch Hannah Young, die sich da auf dem geteilten 4. Platz tummelt, zusammen mit Michelle Wee. Und vor allen Dingen noch kurz erwähnenswert, auf Platz 3 Sung Yoon Park, eine Koreanerin, Südkorea. Die hat tatsächlich ihr erstes Turnier gespielt, also ihr erstes offizielles LPGA-Tour-Turnier, muss man sagen. Kommt von der Asian Tour. Und die hat natürlich da wirklich also einfach 4-mal eine 68 gespielt, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen, so eine Scorekarte. Und hat sich da ganz, ganz toll vorne reingespielt. Also bin ich gespannt, ob das ein weiteres südostasiatisches Golf-Wunderkind ist, die da jetzt wirklich für Aufsehen sorgt. und sich in die Reihe der Hannah Yang und Soyeon Ru, übrigens auf einem geteilten 7. Platz, auch Shella Choi, Mirim Lee, wir haben ja sehr, sehr viele Spielerinnen aus Südkorea, die wirklich ganz, ganz toll da platziert sind. Nicht zuletzt eben auf Platz 1 in Bee Park. Die große alte Dame, bitte alt nicht als Offense nehmen, das ist, also ich ziehe meinen Hut. Also diese definitiv. Schlussrunde kann sich echt sehen lassen.
Definitiv, und insgesamt muss man ja noch sagen, das Turnier auch nochmal wegen Wetterkapriolen am letzten Tag unterbrochen. Da war in Bee Park aber schon im Clubhaus, als dann nochmal die Blitze runtergingen vom Himmel über Singapur. Aber das Turnier konnte letztlich beendet werden. Und Caroline Masson, die hat das Turnier auch beendet als geteilte 21. sich am letzten Tag, dann aber auch deutlich bevor dieses Gewitter eben runterging, mit einer 67 noch ein bisschen nach vorne gespielt. Also auch für sie ein sehr versöhnlicher Abschluss nach eher so, ja, mittelmäßigen Moving Day und mittelmäßigen Freitag.
Ja, der Freitag war so ein bisschen blöd. Die 73 hat sie ein bisschen nach hinten geworfen. Moving Day mit 71 ist auch nicht so wahnsinnig viel Move, aber die 67 am Sonntag ist tatsächlich wirklich also nochmal ein Ausrufezeichen und geteilter 21. Platz. Das ist nicht aufsehenerregend, aber ich glaube, sie ist da sehr zufrieden mit und da erwarte ich mir durchaus auch noch bessere Platzierungen in den folgenden Turnieren.
Und die werden wir dann natürlich auch hier besprechen bei Nurgolf auf meinsportradio.de, immer montags 19 Uhr bei uns im laufenden Programm und als Podcast zum Download bei uns auf unserer neuen Webseite und auch bei iTunes. Und für euch nochmal der Hinweis, macht mit bei unserer Charity-Aktion Anstoß, da gibt's tolle Preise zu gewinnen und ihr tut gleichzeitig noch was Gutes, unterstützt uns und unser Charity-Paten Benedikt Hövedis bei dieser Aktion.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedis.
Hallo, hier ist Birgit Fischer, die mehrfache Kanu-Olympiasiegerin. Auch ich mache mit bei Anstoß der Charity-Aktion von meinsportradio.de und Benedikt Hövedis. Sportler und Vereine stiften dazu Preise, die du mit etwas Glück gewinnen kannst. Ich stifte ein einmaliges Personal-Training im Kanu oder Fitness. Du hast die Wahl. Hol dir einfach ein oder mehrere Lose für die Preise, die du gewinnen willst. Mit etwas Glück zieht die Losfee am Ende deine Losnummer. Alle weiteren Informationen findest du auf meinsportradio.de. Dort kannst du auch direkt an das Hospiz spenden. Viel Glück!
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedis. Jedes Los erhöht deine Gewinnchance. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de. Nur Golf auf meinsportradio.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung. Und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.